Herzlich willkommen zu dem Podcast unseres Strichpunkt-Magazins. Ich habe mich heute getroffen mit dem Wirtschaftsberater Harry Rüttermann, mit dem ich auch schon mein Magazin zusammen gemacht habe. Also ich war bei ihm für ein Interview und auf Grundlage dessen habe ich dann eben einen Artikel geschrieben. Und netterweise hat er sich dazu bereit erklärt, mit mir noch einen nachgehenden kleinen Podcast zu geben, einfach um ein bisschen seine Arbeit als Wirtschaftsberater zu zeigen, um ein bisschen zu erklären, wie geht Anlegen, warum Anlegen, was vielleicht auch ein paar kleine Insider-Tipps. Genau, und vorneweg muss gesagt sein, das ist hier natürlich keine Anlageberatung, das kann es auch auf keinen Fall ersetzen. Da ist man immer am besten beraten, entweder selbst zu einem Berater zu gehen oder eben seine eigene Recherche online zu betreiben. Also das ist hier nichts, auf dessen Grundlage man irgendwelche Kaufentscheidungen treffen sollte. Genau, Herr Rüttermann, dann stellen Sie sich einfach mal vor, wer sind Sie, was machen Sie, was ist Ihre tägliche Arbeit?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Ja, ich bin seit 1989 in der Kapitalanlagebranche groß geworden mit Immobilien, Immobilienentwicklungsfonds oder Immobilienbeteiligungskonzepten. Habe ich das über 10 Jahre lang getätigt und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weg vom Vertrieb in die Einzelpositionen, Inhaber geführt und auch eigenverantwortlich im Auftrage von Mandanten und Kunden. Die wesentlichen Tätigkeiten, die ich heute ausübe, nach über 35 Jahren, sind im Sachwertebereich natürlich geblieben, aber ergänzend dazu im Sachwertebereich der Immobilien, Beteiligungen eben dann in den Jahren 90, 95 kamen dann Investmentfonds dazu und Anfang 2008 auch physisches Gold. Und im Bereich dieser Sachwertbeteiligungen bin ich bestens vernetzt, aufgestellt und habe einen großen Fundus an Erfahrungen.
Okay, dann würde ich einfach mal mit der ersten Frage einsteigen. Wieso eigentlich anlegen und warum kann ich es jetzt nicht, blöd gesagt, auf meinem Girokonto einfach lassen, mein Geld?
Gut, da ist natürlich momentan erstmal die ganz aktuelle Situation am Markt, dass Geld, wer Geld zur Seite legt, aufs Sparbuch oder aufs Girokonto, wird im Grunde genommen in manchen Banken, bei manchen Banken deutschlandweit auch schon ab 30.000 Euro bestraft, dass er eben das Geld nicht anlegt. Man nennt das sogenanntes Verwahrentgelt oder eben auch dem Sprachgebrauch einem Strafzins gleichbedeutend. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass Geld über die Monate, über die Jahre inflationär an Kaufkraft verliert. Und dieser Verlust, den muss man natürlich kompensieren. Und das gelingt natürlich nicht in der klassischen Form mit Bausparern. Es gelingt auch nicht mit Lebens- und Rentenversicherungen. Es gelingt auch mit gar keinem Sparbuch. Es gelingt eigentlich nur dann, wenn man bereit ist, ein wenig höheres Risiko einzugehen. Und Risiko kann man immer definieren, wenn man nicht am Markt beteiligt ist, ist es auch ein Risiko. Wenn man sich mit inflationären und Geldwerten einlässt, dann ist es ein doppeltes Risiko. Wichtiger ist es, glaube ich, darauf zu schauen, möglichst eine Rendite, sprich eine bessere Verzinsung für sein eingesetztes Kapital zu erhalten. Und da bleiben unterm Strich im Grunde genommen nur zwei Produkte übrig. Das sind einmal die Investmentfonds unterteilt in Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Länderfonds, Branchenfonds, ETFs etc. Das zweite ist physisch Gold und das im Eigenbesitz zu halten, zu pflegen oder in einem neutralen privaten Safe zu lagern. Diese beiden Anlageklassen, Investmentfonds und physisch Gold, korrelieren nicht zueinander, sind unabhängig zueinander und können auch immer letztendlich den Liquiditätsfluss am Leben erhalten. Das heißt, jeder junge Mensch und auch jeder Ältere sollte so aufgestellt sein aus meiner Lebenserfahrung und beruflichen Erfahrung, dass er bankenunabhängig, versicherungsunabhängig und auch von dritten Beratern unabhängig wird, indem er ganz einfach auf seinen Vermögenswert zugreifen kann, täglich sichtbar macht und dann natürlich einen Begleitschutz sucht, der in dem Segment Gold und Fonds eben auch eine Methodenkompetenz aufweisen kann. Wenn das gegeben ist, dann ist diese Anlageklasse jederzeit verfügbar, jederzeit handelbar, jederzeit auch kontrollierbar. Und man kann dann eben auch innerhalb dieses Angebots oder dieser Anlageklassen ja auch immer wieder was verändern. Das ist so die Lebenserfahrung nach 35 Jahren. Immer liquide bleiben und trotzdem nach Rendite schauen.
Okay, vielen Dank. Sie haben ja eingangs schon erwähnt, Sie machen das Ganze schon ziemlich lange, also 35 Jahre. Beobachten Sie, dass sich der Markt jetzt auch, sagen wir, für den Otto-Normalverbraucher mehr öffnet? Und haben Sie jetzt auch schon jüngere Mandanten als früher, sage ich jetzt mal, mit auch etwas weniger Geldeinsatz? Oder sehen Sie da keine Veränderung?
Ja doch. Ich bin überrascht über die Nachfrage auch gerade von jüngeren Menschen, studierenden Menschen, von Menschen, die erst ein paar Jahre Berufserfahrung haben und die wohl natürlich aufgrund der Medienpolitik und der Meinungsbildungen in Presse und in allen möglichen Magazinen und Fernsehen sicherlich die Ohren aufgestellt haben. Das war in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren eigentlich im Prinzip auch schon, aber da war die Aufmerksamkeit eher auf die Produkte Bausparen, Lebensversicherung, Rentenversicherung ausgelegt. Warum? Weil es da zu viele Berater gab, die eben auch viel Geld verdienen wollten mit Provisionen. Der deutsche Markt oder der deutsche Sparer ist immer ein bisschen, man sagt im Amerikanischen, stupid German money. Der wurde immer ein bisschen, ich sage mal, veralbert und auch von den Banken eigentlich im Prinzip übervorteilt, von Beratungsinstituten, die eben letztendlich nur ihre Haus- und Hofprodukte angeboten haben. Und erst im Laufe der Zeit, nach meiner Einschätzung erst Mitte, Ende der 90er Jahre, fing es an, sich zu drehen, dass Menschen eben auch gerade jüngere Personen aufmerksamer wurden. Und heute in der jetzigen aktuellen Situation geht es eigentlich noch viel stärker voran. Ich würde mal sagen, prozentual hat sich das sicherlich um 30-40% erhöht, dass auch viele junge Leute tatsächlich auch selbstbewusst und auch, ich sage mal, vom Wissensstand her schon gezielt auf solche Produkte wie Investmentfonds draufgehen und auch nachfragen. Und das ist für mich eine gute Erkenntnis und macht auch Laune und Spaß, zuversichtlich zu sein, dass dieser falsche Beratermarkt über Jahrzehnte, dass der endlich mal ausgehebelt wird und dass die Menschen eigenverantwortlich auch freie Entscheidungen treffen können. Das ist so mein Fazit jetzt.
Also das hat wahrscheinlich auch mit der Transparenz und dem einfachen Zugang zum Markt, das auch übers Internet wahrscheinlich viel zu tun. Ne?
Gut, da kommt natürlich klar, da kommt natürlich diese Neugier und diese Technik natürlich, spielt natürlich in die Hände von eigentlich jedem, selbst ein Rentner, der jetzt mehr Zeit hat. Auch in Corona-Zeiten habe ich das selber erlebt, dass auf einmal Menschen, die jahrelang einen Dornröschenschlaf hatten und ihre Anlagen nicht kontrolliert haben, ob die noch auf ihrem Weg, auf ihrem Zielkorridor sind, dass die auf einmal tatsächlich Nachfragen stellen. Und leider ist es bisher immer so, man kann darüber schmunzeln, wenn jemand sich nicht drum kümmert, ist immer der Nutznießer, der keine Aufklärung weiter betreiben muss und das Dornröschenschlaf. Diese Anlagen, die dann vor sich hin schlummern, oftmals auch mit nicht so tollen Zahlen und Kennzahlen, die dann nicht geprüft werden, das ist natürlich schon auch ein bisschen bemerkenswert, aber letztendlich ist mein Tipp immer, jedes Jahr mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, gerade in den Anfangsjahren einer neuen Investitionsentscheidung oder auch neuen Anlageformen, dass man da immer wieder hinterhergeht und auch kontrolliert und auch hinterfragt, warum habe ich die Anlage, warum brauche ich die, welchen Nutzen hat der Berater, das Unternehmen oder welchen Nutzen habe ich. Es muss immer zwei Sieger geben auf dem Platz und das ist, glaube ich, der Kern der Sache, dass man einfach Transparenz und auch Offenheit und eben Kontrollierbarkeit in allen Bereichen haben sollte. Ne?
Okay. Dann wollte ich gerade für unser jüngeres Publikum, das ist vielleicht interessant, viele sagen sich, ja, ich verdiene jetzt gerade nicht so viel, ich habe nur, sagen wir, um die 1000 Euro im Monat zur Verfügung und davon geht noch was weg von Miete und so weiter und vielleicht habe ich zur freien Verfügung noch um die 300 Euro. Viele sagen sich, ja, wieso soll ich denn 200 Euro sparen, wenn ich in 4 Jahren 3000 Euro verdiene, dann kann ich ja dann erst anfangen. Ich kenne da viele, die das von sich behaupten. Was sagen Sie dazu?
Das ist ganz einfach. Das Thema Zeit ist Geld ist nicht nur ein Modewort, sondern es ist durch den Zinseszins, den ja jeder in seiner Schule mal gelernt hat in der Mathematik, kann man ja tabellarisch solche Dinge mal selber aufbereiten und schauen, was daraus wird. Die regelmäßigen Sparer würde ich jetzt mal immunisieren und würde den Begriff ersetzen durch investieren. Das klingt viel, viel besser, weil wenn ich investiere, dann investiere ich mich selbst in mein Wissen zum einen und zum anderen investiere ich in Unternehmen, in Beteiligungen, in Aktien, in Investmentfonds, wo ich dann natürlich auch einen Ertrag, eine Dividende oder eine Ausschüttung generiere. Und das ist natürlich viel, viel spannender als den Begriff Sparen, weil wer spart, der ist der Verlierer in diesen heutigen Zeiten sowieso. Und natürlich ist grundsätzlich die Regel die, dass jeder, der ein wenig Geld am Anfang verdient, als Lehrling, als Azubi oder als Studierender, sollte eine Faustregel an sich aneignen. 10% vom Lohn, vom Gehalt, von der Einnahmequelle, die man erhält, egal woher die auch immer kommen mag, 10% sollte natürlich angelegt werden. Diese Regel oder diese Klausel oder diese prozentuale Gewichtung kann man natürlich immer erhöhen. Mit fortlaufendem Dauer, mit mehr Gehalt kann ich auch damals sagen, okay, wenn mir 20% gelingt, dann ist es eine wunderbare Sache. Und wenn man sich das antrainiert, dann denke ich mal, ist auch mal am richtigen Weg.
Okay, das ist ja sehr, sehr interessant. Also ich fange auch jetzt wahrscheinlich bald mal richtig an mit Sparen, wenn Sie das so sagen.
Investieren, würde ich sagen.
Mit investieren. Okay, dann vielleicht, wenn jetzt ein junger Mensch zu Ihnen kommt, vielleicht noch mit, sagen wir, begrenzten Anlagemöglichkeiten, jetzt nicht das große Geld in der Hinterhand, was sind denn da so beliebte Produkte oder was würden Sie vorschlagen oder wie würden Sie vorgehen, wenn man mit Ihnen hier in das Gespräch reingeht?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich da nichts im Zufall überlassen darf. Jeder, ob jung oder älter, hat gewisse Pflichten mir gegenüber und ich habe Pflichten ihm gegenüber. Es gibt natürlich in der Branche die Aufklärungspflichten. Das heißt, man orientiert sich erstmal an den Kenntnissen und Erfahrungen des Einzelnen. Dazu gehört, ob Kenntnisse vorhanden sind, beispielsweise in Fonds, in Aktienfonds, in Anlagegeschäfte etc., Lebensversicherung, Bausparen. Also die ganze Tastatur wird abgeklappert sozusagen und dann wird es schriftlich erfasst. Auch die Risikobereitschaft wird erfasst, also der Erfahrungswert. Und dann wird das dokumentiert und wenn eine Entscheidung getroffen werden soll, muss die Begründung meinerseits des Beraters erfolgen, um dem Kunden einfach auch das Aspekt Sicherheit und Verhältnis Zeit und Risiko ordentlich rüberzubringen. Natürlich der junge Mensch, der jetzt kommt, gibt zwei Schnittstellen. Die eine ist die Überlegung, okay, investieren ja. Aber wenn man sich nicht trainiert selber und nicht aufpasst und zu schnell wieder ans Geld ran kann, also diese sogenannte goldene Sparschwein-Anführungszeichen, wenn man das andauernd schlachtet und schlachten geht, dann bleibt natürlich alles Gute und auch die Einstellung und auch der Zinseszins auf der Strecke. Also es gibt nur ein Produkt, das letztendlich für jemanden, der ganz, ganz frisch anfängt, das ist nur der Investmentfonds. Und der kann oder den kann man mit 25 Euro monatlich investieren und dann ist eigentlich erstmal das der richtige Ansatz. Alle anderen Produkte sind für junge Leute, denke ich mal, völlig verkehrt, weil hier einfach die Kostenseite und auch die Langlaufzeiten eigentlich im Widerspruch stehen zu der persönlichen Entwicklung. Man wird vielleicht mit 30 irgendwann mal fertig sein zu studieren, man hat vielleicht einen gescheiten Job auf gut Deutsch und hat dann auch vielleicht eine Familiengründung vor sich. Und da will man immer flexibel bleiben und das ist, glaube ich, der Maßstab schlechthin. Wenn ich mal 40, 45 bin, kann ich auch weitere Anlageklassen dazu wählen, wenn ich genügend Geld und Erfahrungen habe.
Okay, Sie haben jetzt den Investmentfonds als ganz gute Option genannt. Sie haben gesagt, Sie haben von Risikoabwägung gesprochen. Wie werden die denn da so klassifiziert, diese Fonds? Also was ist risikoreich, was ist weniger risikoreich, was ist da so die Indikatoren?
Ich gebe das mal so weiter, wie ich es gelernt habe, in einer Tiersprache. Es fängt an mit einer Schildkröte. Und die Bundesbank hat ja schon in den 90er Jahren sehr oft Bundesschatzbriefe und Sparvarianten angeboten und dargeboten. Eine Schildkröte ist im Prinzip die Risikoklasse 1 und die gehen heute bis Risikoklasse 7. Vergleichbar wäre 7 ein Tiger und 1 wäre eine Schildkröte. Und in der Mitte drin wäre der Elefant bei 4, würde ich mal so sagen. Und wenn man das in der Tiersprache ein bisschen nachvollziehen kann, dann gibt es natürlich bei den Anlageprozessen oder bei der Auswahl mittlerweile eine große Hilfe. Man kann als Neuer, der anfängt zu investieren, kann man sich an den Angeboten orientieren. Da gibt es zwei Formulare. Das eine nennt sich wesentliche Anlegerinformation und das zweite ist das sogenannte KID, KID oder Factsheet, wo dann alle wichtigsten oder die wichtigsten Elemente stehen, welches Management, welche Auszeichnung, welches Volumen, welche Kosten, welche Zielorientierung, Anlageziele hat dieses Produkt. Und dann kann man sich, wenn man alle auf den Tisch hat und sagt, ich habe 10 Produktbeschreibungen, kann man ja alle in Ruhe anlesen und kann sagen, da habe ich mehr Affirmation als dort. Gerade aktuell wollen viele Leute gerne natürlich auch in den technisch-logischen Bereich was investieren. Natürlich auch jetzt seit März diesen Jahres ist natürlich das Thema Umwelt, Klimaschutz, Energie, Wende, auch ein großes Thema und auch bedarf es einer Aufklärung. Die Gesellschaften sind verpflichtet, in ihren Handlungen, in ihren Tätigkeiten und ihren Produkten genau diese Themen auch mit anzubinden, unterzubringen und auch nach außen zu tragen, sodass der Einzelne, ich sage mal, auch neutral sich sehr gutes Wissen aneignen kann mit den Parametern.
Also ich habe in meinem Magazinbeitrag auch davon gesprochen, dass man doppelt nachhaltig investieren kann. Also zum einen das Geld vermehren, aber auch eben Thema Umwelt, da Nachhaltigkeit und auch teilweise moralisch, also keine Waffen, Firmen und so weiter und so fort. Gibt es da spezielle Fonds, die genau das haben, also nur grüne Energie? Ja. Moralisch korrekt und so weiter?
Ja, das gibt es mittlerweile. Es gibt in Deutschland mal geschätzt 12.000 bis 14.000 zugelassene Fonds. Und vor gerade mal 4 Wochen habe ich mitbekommen, dass die ersten 1.800 Fonds genau diese Merkmale in verschiedenen Richtungen aufweisen und sich eine Art Selbstdisziplin auferlegt haben und das natürlich auch nach außen wie ein Gütesiegel, da ist aber der Markenschutz noch nicht so richtig vorhanden, aber es wird kommen, dass man da eben auch als Verbraucher, als Laie sofort sehen kann, ist es so ein Fonds, den ich mir anschauen kann. Ich muss nicht erstmal 50 Seiten lesen, um vielleicht dazwischen den Zeilen was zu entdecken. Das wird sehr transparent gestaltet.
Okay, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass man dieses Gütesiegel, sage ich jetzt mal, diese kleine Einschränkung eventuell mit, sagen wir, fehlenden Dividenden bezahlt irgendwo auch. Also wenn man jetzt vergleichen würde, einen, der jetzt moralisch nicht ganz so korrekt ist, wo jetzt auch fragwürdigere Firmen mit drin sind, dass der besser abschneidet als jetzt so ein grüner, komplett grün. Oder ist das nicht wirklich gegeben?
Wäre es schön, wenn man die Vergangenheit aber anschaut. Ich bin in den 90er Jahren auch mit Ökofonds konfrontiert worden. Und es gibt immer zwei Schnittstellen. Der Mensch, der immer die Hand hebt und sagt, muss alles klimamäßig und neutral sein. Wenn es aber dann um eine Rendite, um den Erfolg seiner Selbstwillen geht, dann werden diese Merkmale, diese Ansprüche manchmal doch sehr schnell über Bord geworfen. Weil wenn ich in 10 Jahren nur 2% mache pro Jahr und ich habe gegenüber ein anderes Produkt, das macht vielleicht 5, 6, 7%, dann ist man vielleicht nicht mehr auf diesem Pfad des Gewissens, sage ich mal. Andererseits, klar, unumstritten ist, dass auch diese neue Generationen von Fonds genauso gut performen können wie andere. Na, da fehlt halt noch die, ich sage mal, diese Zeiterfahrung mit Krisen. Diese neuen Fonds, die kreiert werden unter den Merkmalen, die haben jetzt zum Beispiel keine Krise in 2008 miterlebt, keine 2011er-Krise, keine 2018er-Krise, vielleicht die Corona-Krise im letzten Jahr, wenn welche gestartet sind. Aber da ist der Markt noch ganz, ganz zart am Blühen. Ich würde mal sagen, wenn man mal 5 Jahre Zeit gewonnen hat, dass man dann eher eine qualifiziertere Beratung und auch vielleicht eine Aussage treffen kann über die Sensibilität des Produktes und auch über die Rendite. Ne?
Okay, aber ich würde festhalten, das ist auf jeden Fall eine gute Option für Leute, die das darauf Wert legen.
Absolut, absolut, absolut. Da im Gegenteil, das ist eine sehr transparente Thematik, gerade die Investmentfonds. Ich darf natürlich jetzt über Aktien nichts sagen, weil ich kein Bankberater, sprich kein KWG-Haus bin. Aber grundsätzlich sind ja im Fonds sind ja Titel drin, die man auch so erwerben kann. Man kann ja ein Fondsprodukt anschauen. Das sind oftmals zwischen 30 und 120 Firmen in einem Fonds Beteiligungskonzept eines Fonds drin. Und dann kann ich ja auch da mal ein bisschen stöbern gehen und schauen, ob ich da den einen oder andere Position finde.
Okay, gut, dann würde ich es jetzt soweit erstmal belassen mit den Investmentsfonds. Würde ich jetzt einfach mal vielleicht auch ein bisschen dreisteren Frage einsteigen nochmal. Jetzt mal naiv gesprochen, wenn alles jetzt im Internet und online irgendwie zugänglich ist und man sich selber informieren kann, welchen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich zu einem professionellen Berater gehe? Was kann er mir bieten, was ich jetzt sonst vielleicht falsch machen könnte oder wo ich Stolpersteine im Weg hätte sonst, wenn ich das auf eigene Faust mache?
Also der größte Hindernisgrund ist die Bequemlichkeit von Menschen, die eben in der Tiefe vielleicht gar nicht die mathematischen und auch die Hintergründe ermitteln können, um ein Produkt richtig zu analysieren. Ich beispielsweise nutze dazu eine Software aus dem Münchner Raum. Das ist die FVBS-Software. Die kann sich jeder auch, wenn er eine Firma hat, aneignen. Die alle Fonds auflistet, nach Steuer, Vorsteuer, nach Inflation, mit Entnahmeplan, mit Auszahlplänen, mit allen Möglichkeiten, die eben dieses Produkt bietet. Und da, denke ich, ist, glaube ich, die Frage nicht die, junge Leute oder andere Leute, egal wer es sein mag, finden sich immer zurecht im Internet, aber letztendlich fehlt einfach auch dann eine Erfahrung. Und Erfahrung kann man nicht einfach nicht antrainieren von heute auf morgen, sondern es sind Lebenserfahrungen, es sind Produkterfahrungen. Und wenn man dann noch in der Lage ist, einen Berater zu finden, der einem auch die Kostenseite und auch die Honorarseite oder Provisionsseite oder Vergütungsseite, Aufwandsentschädigung, wie auch immer das man nennen mag, wenn man da in einem Boot sitzt und jeder sich Transparenz verhält, dann kann man hier eine ganze Menge Lösungen finden, sodass beide, wie gesagt, als Sieger vom Platz gehen, beide sich wohlfühlen. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Honorarberater, ich bin aber auch kein Provisionsberater. Ich bin jemand, der vielleicht da ein bisschen anders tickt, wenn es gibt zwei Erfolgsmodelle, entweder von Anfang an eine Servicegebühr einrichten, auf das Nettoinventarvermögen und andere Kosten so weitestgehend vermeiden, oder man macht eine erfolgsabhängige Verwaltung oder Betreuung aus, indem man sagt, beispielsweise, jemand legt jetzt 10.000 Euro an und der Fonds oder das Produkt hat jetzt mal Beispiel 10% Gewinn gemacht nach einem Jahr, dann werde ich 20% in Rechnung stellen. So, dann habe ich eine 20%ige Overhead- oder Hurdle-Rate-Provision, die dann allen Beteiligten gerecht wird. Also nach Zug um Zug, nach Erfolg. Das kann man auch ausmachen. Also freie Berater sind natürlich professionell eher in der Lage, auf den Mandanten einzugehen, als vielleicht ein Bankberater, die eben, oder sagen wir, wo die Hände meistens gebunden sind, ne?
Also was ich jetzt auch selber festgestellt habe, während der Recherche hier zu dem Beitrag, als auch wenn ich jetzt selber auf der Suche bin nach guten Anlageoptionen für mich persönlich, ist, dass auch irgendwo der persönliche Kontakt wichtig ist. Also gerade wenn ich mit Ihnen mich unterhalte über die Investment-Empfehlungen, die Sie mir aussprechen, und wenn ich dann im Internet das Gleiche suche, dann kriege ich 5000 Empfehlungen und Werbung und das soll ich auch noch investieren und das ist toll und das wird ganz sicher hochgehen. Also ich sehe das auch so, dass dieser persönliche Kontakt wichtig ist und vor allem auch bei Rückfragen oder bei generellen Fragen, die aufkommen oder vielleicht Ideen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte oder da vielleicht noch. Oder also ich glaube, dieser persönliche Kontakt ist auch irgendwo wichtig.
Ja, gerade in der Kapitalanlagebranche, wo es eigentlich, wie soll ich das vornehm ausdrücken, doch mehr schlechte als rechte gibt, ist es unabdingbar, dass man auch mich, wenn ich jetzt der Berater wäre, muss man immer jedes Jahr das hinterfragen und auch kontrollierbar machen. Weil auch das kann natürlich dazu führen, dass man einfach auch dort jemand, der vielleicht gute Leistung bringt, klar, trotzdem aber vielleicht auch Fehler macht. Und man muss immer wieder an dem eigenen Ziel arbeiten und sagen, okay, ich brauche erstmal ein Ziel und dann das umzudrehen, sozusagen. Nicht das Produkt braucht mich, sondern ich brauche mein eigenes Ziel. Und jetzt, lieber Berater, sag mir doch mal, ob du mein Ziel umsetzen kannst, mein Ziel mathematisch erreichen kannst. Und wenn dann der Berater Ja sagt, dann müsste der Kunde sagen, der Verbraucher, dann zeig mir doch bitte mal, ob das bei deinen Produkten auch tatsächlich eingetreten ist, was mein Ziel ist. Und wenn du mir das beweisen kannst, in verschiedenen Szenarien, in guten wie in schlechten Zeiten, wie man so schön sagt, bei der Eheschließung, so auch bei der Produktkauf und auch beratungsbegleitenden Ansätzen, muss man das immer mit ins Spiel bringen und sagen, drehen wir das einfach um den Spieß, zeige mir du, welchen Erfolg du mit deinen Produkten hattest und wenn das nachweislich dokumentiert werden kann, dann bin ich bei dir.
Ja, also was mir auch oft über den Weg gelaufen ist jetzt hier zu der Recherche, ist, dass viel auch mit vermeintlich zu guten Angeboten geworben wird. Wahrscheinlich auch noch mehr als damals in den 90er Jahren durch das Internet ist es natürlich einfacher geworden, sagen wir mal, Leute zu finden, die auch an sowas glauben und auch vielleicht irgendwo rein investieren, was dann am Ende sich als falsch entpuppt.
Ja, das Thema ist ganz klar, muss man die rote Karte zeigen, weil letztendlich, mal einfach runtergebrochen, ein gutes Produkt, was im Kern gut ist und was auch bewiesen hat, dass es gut ist, dieses Produkt gibt es auch noch im nächsten Jahr und auch im übernächsten Jahr und auch noch in 10 Jahren. Produkte, die heiß umworben sind und die schmackhaft gemacht werden, weil jetzt ein Jahresende kommt oder weil Ostern ist oder sonst irgendwelche Synonyme, führt natürlich immer dazu, dass man vielleicht durch einen Nachlass oder durch ein verändertes Angebot scharf gemacht wird. Das mag vielleicht bei Fernsehern gut gehen, das mag auch vielleicht bei Fahrrädern gut gehen oder bei Autos. Aber es geht niemals gut bei guten Kapitalanlagen. Nur schlechte wird mit Druck an die Frau, an den Mann gebracht. Und es ist immer Zeit, sich das Produkt in Ruhe anzuschauen. Es läuft nichts weg.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Also zeitlich begrenzte Angebote sind dann meistens wahrscheinlich nichts.
Nö, das ist bis jetzt immer so gewesen und ich habe selber auch keine guten Erfahrungen damit gemacht. Man ist ja früher, als ich noch Immobilien verkauft hat, ist man immer noch bis zum 31.12. zum Notar gesprungen, damit man noch wegen der Steuer ein Produkt kaufen konnte, auch die Ostförderung damals mit 50%iger Sonder-AFA. Wenn man aber auf der anderen Seite ein überteuertes Produkt dann im Osten gekauft hatte, selbst in Großstädten, dann war der schöne steuerliche Gewinn, den man vermeintlich bekommen hat, war schon längst auf den Produktpreis aufgeschlagen. Und letztendlich war es eine Nullrunde. Und die Gier nach Steuervorteilen oder die Gier nach mehr Rendite verleitet Menschen zu Handlungen, die immer teuer zu bezahlen sind.
Okay. Dann habe ich einfach nochmal so ein paar lockere Fragen, sage ich jetzt mal. Sie haben im Eingang schon erwähnt, dass Sie sich auch mit der Goldberatung auseinandersetzen und Ihren Mandanten das auch empfehlen, also zumindest die, die sich's leisten können auch irgendwo. Wie ist das mit Gold? Kann ich mir dann irgendwie einen Goldspeicher im Keller vorstellen oder wie funktioniert das, wenn ich jetzt Geld mitbringe und sage, ich würde gerne in Gold investieren?
Mal ganz einfach runtergebrochen, schauen Sie doch selber mal im Fernsehen nach, wie viele Sendungen die letzten 20 Jahren, 10 Jahren angeschaut haben, wo irgendwo das Thema Gold immer im Raum stand. Ein Goldschatz der Wikinger oder der Römer oder sonst wo. Ein jahrtausendealtes Gut wie Gold, ein physisches Edelmetall, was immer ein Schatz, ein Zukunftsschatz ist oder ein Gegenwartsschatz, der immer auch letztendlich einen Wertspeicher darstellt. Wertspeicher für sich selber oder auch für Generationen. Und gerade die Menschen, die älter sind, Opa, Oma, auch die andere Generation vor ihrer Zeit, die haben immer noch Bestände wie Krügerrand, Wiener Philharmoniker oder Maple Leaf und bekannte Marken und Goldbarren und Münzen, die immer gut tun, wenn man sie besitzt, um finanzielle, sage ich mal, Unabhängigkeit, Freiheit zu bekommen. Und da ist der normale Goldanteil bei Stiftungsfonds, bei der Harvard-Universität oder wenn man jetzt, nehmen wir mal die Juden an, die Judenregel, Weimar Immobilien ein Drittel Aktien, ein Drittel Gold. Das wurde überall immer praktiziert und je mehr man Geld hat, umso mehr denkt man auch vielleicht an diese Anlageklasse Gold. Es ist nicht immer affin für jeden, weil da man keinen Bezug aufgebaut bekommt. Aber wenn man mal so ein Goldtaler, eine Unze Gold mit 31 Gramm mal in der Hand hält, dann bekommt man ein anderes Gefühl dafür. Und wenn man sich dann einen Schatz aufbaut, der immer analog zu den normalen Liquiditätsreserven und Anlagevolumen zählt, angenommen, die haben 100.000 zur Seite gebracht im Laufe der Zeit, dann kann auch 20.000 davon Gold sein. Gold ist immer ein neutrales Gegengewicht und wenn man es ein Jahr hält nach Kauf, ist es steuerfrei, mehrwertsteuerfrei, das ist schon mal ein ganz wichtiger Grund. Und die letzten 10, 15 Jahre, als ich meinen ersten Goldbarren 2005 gekauft habe, da war der bei 440 Euro, liegt heute bei 1600 und ist Tendenz immer noch steigend und ist ein Inflationsschutz. Und immer in Krisenzeiten wird natürlich Gold mehr gehortet und mehr auch gekauft. Die großen Teilnehmer dieser Welt sind natürlich eher nicht die Mitteleuropäer, sondern tatsächlich eher die Asiaten, die arabische Welt und die muslimische Welt. Die haben immer von jeher Gold in irgendeiner Form besessen. Also warum soll ich es denn nicht auch besitzen wollen und können? Der Nachteil, der jetzt aktuell im Raum steht, ist, dass vor zwei Jahren, 2019, am 1.1. wurde Goldhandel physisch im Kauf von 10.000 Euro Kauf, Barkaufgeschäfte als sogenanntes Tafelgeschäft, wurde auf 2.000 Euro gesenkt. Und das hat sicherlich auch einen Grund, warum man das tut. Letztendlich ist es aber eher so, dass Gold eigentlich nicht im Besitz von Menschen gelangen sollte, weil nach dem Bretton Woods 1971 Abkommen und dass man eben sag mal, Gold auch nicht mehr so einen handelbaren Status hatte, sondern eher Goldzertifikate, Goldhandel etc. auf Papier geschriebene Werte, die man dann eintauscht, wenn es steigt oder fällt. Das ist leider heute die Nachteiligkeit der Beratung. Wenn man Ältere sieht, haben die immer Gold besessen. Warum soll ich nicht auch besitzen wollen? Also Gold ist immer eine Anlageklasse, die neutral einfach gut tut, wenn man sie hat, weil man immer liquide bleibt.
Ja, okay. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Hat man, also wo lagert man dann seinen Schatz in Anführungszeichen? Hat man das unterm Bett? Oder wenn man wirklich jetzt sagt, ich habe wirklich einen guten, großen Schatz?
Es gibt drei Möglichkeiten. Der klassische Standardkunde würde durch zu einer Hausbank gehen. Kritiker sagen, wenn mal eine Bank schließt, dann kommst du nicht an dein Depot-Safe ran. Die anderen sagen, okay, lieber ein privat geführtes Unternehmen. Da gibt es jetzt in Stuttgart Synonym als Beispiel, die Pro Aurum, gibt es in München deutschlandweit. Die haben dann Schließfächer, wo man anmieten kann. Die Schließfächer sind versichert. Und wenn man das im Privaten macht, dann sollte man natürlich ein DIN-genormtes versicherungstechnisches Schließfach haben, das im Diebstahlsfalle auch von der Versicherung dann der Schadensfall gemeldet wird und auch bezahlt wird. Und das rumliegen zu lassen, ich sage mal, wegen zwei Münzen braucht man kein Schließfach. Wenn aber ein bestimmter Wert, mal pauschal gesagt, wenn ich mal 10.000, 20.000 Euro habe und ich möchte es nicht rumliegen lassen im privaten Umfeld, dann brauche ich auf jeden Fall einen adäquaten Anbieter. Und da, wie gesagt, wäre es gut, wenn man ein privates Goldhaus kennt und auch dort ein Vertrauen aufbaut und dort ein Safe sich sichert. Ne? Die Kosten sind natürlich ein bisschen, ja, ist nicht ganz schlank, wenn man so anschaut, aber andererseits bin ich auch versichert, ich kann ja auch in dieses Schließfach auch noch andere persönliche Gegenstände in Originalbereichen wie Ehevertrag oder Kfz-Schein oder solche Dinge mit ins Depot nehmen. Ja. Na, das war soweit zum Thema Schließfach, Gold und Sicherheit.
Okay, das ist einfach mal eine Frage, die mich interessiert. Was ist mit so Alternativen zu Gold, also Platin und ähnliche Konsorten? Was halten Sie davon? Ist das eine gute Alternative oder nur ein Hype?
Also auch hier gibt es die Faustregel, 5% in Platin oder Palladium ist sicherlich nicht verkehrt. Der Nachteil ist, dass es mehrwertsteuerbehaftet ist und dass man dann natürlich im Zweifelsfall immer davon ausgehen muss, wenn ich wieder was zu Geld machen will, was ich vorher gekauft habe, nehmen wir an, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren und der Kurs, den ich habe, nehmen wir an, 1000 Euro kostet die Platinunze und die fällt jetzt um 10%, dann bin ich bei 900 und habe am Anfang auch noch die 19%, also 1190 Euro bezahlt, dann habe ich 190 Euro verloren plus 10% bei 1000 und nochmal 100, dann habe ich 290 Euro nach einem Jahr als Beispiel verloren. Und um 290 Euro wieder zu gewinnen, brauche ich natürlich bei 10% Verlust, brauche ich 20% Wiedergewinn. Und dann ist die Frage, ob ich dann in einem Jahr später vielleicht die 20 gar nicht erreiche, dann bleibe ich erstmal im tieferen Punkt stehen und muss dann Geduld haben, dass ich wieder auf dieses Kapital, was ich investiert habe, komme. Wenn es in die andere Richtung läuft, wenn es nach oben geht, dann habe ich halt natürlich auch Gewinne, aber ich muss immer an die Steuer denken, die ich vorher mit 19% bezahlt habe.
Okay, und dann würde ich jetzt auch schon zur abschließenden Frage kommen. Nämlich jetzt in letzter Zeit kommen immer mehr junge Leute auch in das ganze Aktienthema, auch wenn sie da jetzt nicht so versiert sind, will ich jetzt nicht sagen, aber da dürfen Sie ja nicht drüber urteilen, sage ich jetzt mal. Was halten Sie von so sehr spekulativen Aktiengeschäften, also CFDs und sehr volatile Kurse? Ist es das schnelle Geld oder eigentlich nur Casino?
Also ich habe die Erfahrung gemacht auf Messen, die auch in Stuttgart jahrelang waren, dass von früheren Anbietern, von, ich sage mal, Goldhändlern, Investmentfondshändlern, Versicherungsgesellschaften, Banken, dass immer mehr diese Produkte in den Markt gekommen sind, vor 10 Jahren etwa erstmalig immer stärker und dass die Messe mittlerweile zu so einer Zockermesse tatsächlich verkommen ist und daran hören Sie auch schon raus, dass ich da nicht ganz einverstanden bin mit den Angeboten, die im Markt sind. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, der sich da sehr stark hineingearbeitet hat. Der sagte, wenn ich heute einen Deal eingehe und ich mache dort als Kunde einen Kauf, dann machen es mit mir nicht nur ich das gleiche Produkt, sondern kaufen vielleicht 1000 Leute das gleiche Produkt zur gleichen Sekunde, zur gleichen Zeit, weil man am Computer das einfach mit Knopfdruck machen kann. Und diese Gesellschaften, die verlangen dann vielleicht für die Transaktion 5 Euro. Und genau genommen sind in den 5 Euro 1000 Kunden drin. Und wenn 1000 Kunden mal 5 Euro zahlen, dann können Sie sich ja selber ausmalen, dass das fast einem Trickbetrug gleichkommt. Natürlich mit dem Argument, jeder Kunde ist einzeln und wir behandeln jeden gleich. Das ist dann schon durchaus richtig. Aber es hat halt Geschmäckle, wie der Schwabe sagt. Und da muss man sich nicht drauf einlassen. Also diese ganzen CFDs und die ganzen Angebote, da gibt es sicherlich ein paar gute, wie immer im Leben. Das Pareto-Prinzip gilt auch hier. 20% sind okay und 80% sind nicht okay. Und das muss man also tatsächlich mit einem Fachmann, der auch wirklich transparent und fair und ehrlich darüber diskutiert und auch vielleicht seine Erfahrung natürlich einbringen kann. So einen zu finden, schwierig, 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 schwierig. Den Glauben schenken auf Messen und diesen sogenannten Marktschreiern, da halte ich nicht so viel davon. Man muss einfach seine Erfahrungen selber machen. Und wenn es gut geht, dann ist die Kostennote eigentlich egal. Wenn es schlecht geht, dann hat man sich doppelt verzockt.
Ja, also ich glaube, das hat auch sehr viel mit der Dynamik des Marktes zu tun. Und ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man sich auch auskennen. Und ich glaube, für den normalen Laien sind solche Produkte eher weniger.
Absolut, absolut richtig. Also da, man muss sich ja nicht unter Wert verkaufen, aber man kann ja dann immer diese Produkte dann mit annehmen und sich beschäftigen, wenn man erstmal seine Hausaufgaben gemacht hat, sprich sein solides Fundament gebaut hat. Ein Haus fängt gar nicht mit dem Dach an, sondern mit dem Fundament, mit dem Keller. Und wenn ich dann das Fundament habe, sprich wenn ich flexibles Kapital, mit dem ich investiere, wie jetzt Investmentfonds, Gold oder natürlich in vorderster Linie erstmal das Eigentum, aber wenn ich das mal sozusagen aufgebaut habe, dann kann ich mich dann irgendwann mal mit beschäftigen. Und kann auch mal so ein Spiel mitspielen, weil man ja grundsätzlich sagen kann, ich glaube, viele Menschen gehen ja auch Lotto spielen. Und dann fragt man sich auch immer, warum spielst du Lotto, wenn die Chance 1 zu 140 Millionen ist? Warum? Weil man ja auch bei den Gewinnern sein will. Und dann ist man oft in der Ecke gedrückt und psychologisch sagt man sich, da kann ich ja auch Geld verdienen, warum sollte ich es nicht? Ich riskiere da mal was. Das ist das ähnliche Phänomen, wenn jemand ins Casino geht und sagt, jetzt gehen wir mal einen schönen Abend und jetzt gehen wir ein bisschen zocken und spielen mal Blackjack und dann spielen die und spielen die und spielen und gehen raus und haben gut gegessen, aber Geld verloren. So ähnlich ist es hier auch, wenn ich nicht ganz klar umrissen mir selbst die Gefahr erkenne und sage, okay, das kann ich verlieren, will ich aber nicht verlieren, sondern ich will möglichst Gewinner sein, dann muss ich aber auch die Hausaufgaben machen und muss mich längere Zeit mit diesem neuen Produkt beschäftigen, bevor ich dann überhaupt eine Entscheidung treffe.
Das finde ich sehr gute abschließende Worte. Erstmal die Grundlagen, seinen eigenen Sparplan machen, was Festes haben und dann vielleicht noch oben on top ein bisschen zocken, sage ich jetzt mal.
Darf ich dazu sagen, dass ich lieber den Begriff Investment, sprich Investitionssparen nicht, sondern investieren. Wenn ich den Begriff investieren, wenn die Leute sich das, die Menschen sich das aneignen, dann werden sie auch nicht mit klassischen Produkten sich mehr beschäftigen müssen.
Okay, alles klar. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Sie haben mir viele Fragen gut beantworten können. Und ich werde für die Interessierten, die zuhören, unten im Beitrag die Kontaktinformationen von dem Herrn Rüttermann verlinken und Sie können gern dann einmal runtergucken in der Website. Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke Ihnen auch für das Interview. Hat mir Spaß gemacht.